Ja, ihr Lieben, wir wollen uns, wenn es dann möglich ist, ganz befreien aus dem, was wir vielleicht von gestern und heute Morgen und irgendwann schon mitgebracht haben oder was vielleicht unsere Gedanken schon in die Zukunft hier, ich meine die ganz banalen alltäglichen Dinge jetzt, dass wir uns daraus ein bisschen daraus lösen können. Das heißt also, wir Gottes Wort in uns aufnehmen können und wir es ergreifen können und es als einen Schatz mitnehmen, verstehen wir uns als Schatzgräber heute Morgen und als solche, die Schätze entdecken und sie einheimsen. Haben wir hier ein Bild auf dem? Ist nicht, macht nichts, ich kann auch lesen. Ich habe die Brille dabei. Ihr Lieben, die Überschrift über die Predigt heute Morgen hatte ich gewählt mit unterwegs in die Heimat. Aber man könnte auch die Überschrift nehmen, wissen, was wichtig wird. Oder drittes Angebot, das Schönste kommt noch. Egal, alles geht in die gleiche Richtung. Und vorhin haben wir auch schon gesungen und damit auch eine Richtung und einen Trend für die Gedanken unseres Morgens hier gefunden. In einem unserer Songs kam vor, du standst auf aus dem Grab und besiegtest den Tod. Also ein bisschen zum Ablauf des evangelischen Kalenderkirchenjahres passt es, was ich heute Morgen zu sagen habe. Und ich lese mal aus der Neuen Genfer Übersetzung uns einen Text aus dem 2. Korinther, Kapitel 5, Verse 1 bis 10. So gleicht zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott, ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir, weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel kommt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in unserem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voll Sehnsucht. Denn wir möchten den jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den zukünftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was sterblich ist, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Deshalb kann nichts und niemand mir meine Zuversicht nehmen. Ach, das würde sich eignen, dass wir das alle irgendwie im Chor sagen, aber das ist immer so ein bisschen gekrampft. Also darum lese ich es nochmal. Deshalb kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn. Denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Und doch sind wir voll Zuversicht Und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat, ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Denn wir müssen alle einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird. Und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Ob es nun gut war oder böse. Soweit unser biblischer Rahmen, an dem wir uns heute Morgen ein bisschen entlang hangeln wollen. Da ist von Abbruch die Rede. Gar nicht weit von hier ist eine Kaserne gewesen und weitgehend sind die Gebäude abgebrochen worden. Ein paar stehen noch, aber hier an der sogenannten Scharnhorst-Kaserne, ein bisschen ist da noch, aber das meiste ist abgerissen. Und die andere Kaserne, diese Linsingen-Kaserne hier in Hameln, die ist auch platt gemacht. Da kam die Abbruchbirne und hat die Gebäude abgebrochen und war immer auch für viele Schaulustige irgendwie interessant, das zu sehen, wenn so ein großer Kran mit einem Pendel, mit so einer Kugel dran ist und der schwingt das dagegen und bams, dann liegt alles platt. Das geht ruckzuck. Und so ist das. Und der Apostel Paulus, der ja den Korintherbrief geschrieben hat, greift dieses Bild vom Abbruch auf, um daran wichtige Lebenswahrheiten zu verdeutlichen. Und drei Dinge eigentlich sind es, die so für mich da als besondere Merkmale zu nennen wären. Die alte Hütte, das alte Zelt muss weg. Am Neubau wird schon gearbeitet, zweiter Punkt. Und dann die Phase, mit der wir es gerade zu tun haben, die Zeit zwischen dem Abbruch und dem Neubau, den zu beziehen. Diese drei Aspekte sollen uns zunächst mal beschäftigen. Also die alte Hütte muss weg. Und zwar ist es so, dass diese alte Hütte abgebrochen wird. Das wissen wir zunächst mal. Dann haben wir einen Bau von Gott erbaut. So wird es uns hier gesagt. Die Hütte, von der Paulus spricht, oder von dem Zelt, das ist unser Körper. Und die Jüngeren wissen vielleicht noch gar nicht so richtig, dass das eine Hütte ist, sondern die fühlen das noch als und nehmen es noch wahr als etwas, ein starkes, widerstandsfähiges, zum Wohlfühlen geeignetes Gebäude. Aber irgendwann, die Mediziner unter uns könnten uns das besser erklären, da geht das schon so ganz, ohne dass man es spürt, los, dass irgendwo ein Verfall, ein Gebrauch, ein Verbrauch sich ereignet. Die Hütte, in der wir wohnen, sie hält so 80, 90 Jahre, manchmal auch bei manchen, wo es sehr lange haltbar ist, 100 Jahre oder noch ein bisschen drüber. Ich hatte eine Betreuung für eine alte Dame, die war dann schon 105. Und dann sagte sie mir immer wieder, Herr Specht, warum kann ich denn nicht sterben? Ich sage, das weiß ich auch nicht. Gott setzt unsere Termine. Halten Sie mal noch ein bisschen durch. Aber dann hat sie ein Gesundheitsproblem bekommen. Ich denke mit Darmverschlingung oder Verschluss oder so. Und es wurde ihr gesagt, wenn sie sich nicht operieren lassen, dann werden sie innerhalb von wenigen Tagen sterben. Und sie hat gesagt, ja, das will ich auch. Und dann, ja, hat auch ihre letzte Stunde dann geschlagen. Durch den Tod also wird unsere Behausung unseres Körpers beendet, abgebrochen. Diese Tatsache ist selten, dass irgendwas eine Quote von 100% hat. Aber hier ist das der Fall. Da sind wir alle im gleichen Boot. Und wir dürfen diese Tatsache nicht verdrängen, sondern der müssen wir ins Auge sehen. Es ist nicht so leicht, über den eigenen Tod nachzudenken oder auch zu reden. Oder auch wenn man mit anderen drüber reden will. Gestern hat mich eine Nachricht erreicht, 4 junge Leute, der eine gerade justamente 2 Wochen den Führerschein oder so, hier bei Hastenbeck, ein heftiger Unfall und alle 4 liegen in verschiedenen Krankenhäusern. Ja, Laura und Ines aus ihrer Familie haben das erlebt, dass es tödlich ausging. Wie alt war Ingo damals? 18, ja. Gerade mal Führerschein, ne? Ja, alte Menschen müssen sterben, junge Menschen können sterben. Das ist auch eine Tatsache. Mit jemand darüber zu reden, ja, man wechselt gern schnell das Thema, nicht? Irgendwie ist der Versuch so latent vorhanden, dieses Thema auszublenden. Und allein das Nachdenken darüber und das Wissen, ernsthaft nachdenken und wissen, dass unser Körper, diese Hütte ist, einmal abgebrochen wird, kann das Leben total verändern und wird es auch verändern. Ich habe von einem Geschäftsmann gelesen, der hatte ein tolles Haus, eine super Villa, und da hat er dann über dem Eingangsbereich eine Überschrift gegeben: Domus Relinquenta, eine zu verlassende Hütte. Tja, ich denke, ein weiser Mann irgendwie. Aber der Abriss unserer Hütte, in der wir leben, geschieht eben nicht erst dann ganz final durch den Tod, sondern dem geht dann schon was voraus. Paulus redet mal davon, unser äußerer Mensch verfällt. Ja, ja, aber der innere wird erneuert, von Tag zu Tag. Und der blüht auf, hoffentlich. Der äußere Mensch verfällt. Ein Alterungsprozess greift um sich. Und dann, wenn man es ein bisschen rafft in der Betrachtung, dann wird einem eins nach dem anderen genommen. Nicht? Wünsche und Pläne können plötzlich nicht mehr realisiert werden und werden über den Haufen geworfen. Und durch manche Ereignisse des Lebens kann alles eingerissen werden, was wir mühsam aufgebaut haben. So ist das. Weil die alte Hülle weg muss und eines Tages einmal dem Erdboden gleichgemacht wird, müssen wir unsere Blickrichtung ändern, zumindest erweitern. Paulus lädt uns zu diesem Blickwechsel ein, vom Sichtbaren auf das Unsichtbare. Vom Sichtbaren, Vergänglichen auf das Unsichtbare, Ewige. Und er macht uns darauf aufmerksam, dass am Neubau schon gearbeitet wird. Also die alte Hülle und Hütte muss weg. Wir haben uns dieses Jahr, 2024, auch von einigen verabschiedet, die bereits in das neue Haus eingezogen sind. Nämlich Rüdiger, der hier immer unter uns war, Wilfried Dunker, der lange Zeit hier unter uns war, Ernie, unvergessen, wie er hier unter uns mit seiner schweren Behinderung so toll immer hier anwesend war und hat seine Mutter noch mitgebracht. Ein Gespann, wie man es nie wieder sieht. Er in diesem Liegefahrrad und mit einer Hand noch den Rollstuhl der Mutter gesteuert, kamen sie hier an. Und das war für mich immer höchst eindrucksvoll, wie unverdrossen und wie tapfer eigentlich er mit diesem Schicksal umgegangen ist. Erst nach seinem Tod habe ich erfahren, zum Beispiel, dass er in diesem behinderten Zustand aufs Matterhorn geklettert ist. Stellt euch das mal vor. Er war auf dem Kilimandscharo. Also das war ein unternehmungslustiger Typ, was man auf den ersten Blick gar nicht so vermutet hätte. Also ja, die alte Hütte muss weg. So ist das. Und das sollte uns auch immer wieder vor Augen stehen. Und am Neubau wird gearbeitet. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Also wir werden nicht obdachlos, sondern finden eine neue Heimat, eine neue Stätte, wo wir auch erwartet werden. Und die extra für uns nach unseren Bedürfnissen errichtet wird, ist doch toll, ja? Wenn hier ein Neubau errichtet wird, dann ist das mehr ein Problem als eine Lust. Ein Neubau zu errichten, das macht dich ein paar Jahre älter. Innerhalb eines halben Jahres oder so. Das ist etwas Strapaziöses. Eine Neuplanung. Und was vermutet ihr? Wie viele Bauvorschriften haben wir denn wohl hier in unserem Land? Zu viele, ja, das ist gut analysiert, weil es nämlich etwas über 20.000 sind. Also irgendwann wird die Grenze zwischen Vernunft und Irrsein überschritten. Wo genau die Grenze ist, weiß ich auch nicht, aber was da alles beachtet werden muss. 3000 Normen rund müssen die Bauexperten beachten. Es ist fürchterlich. Da sind Genehmigungen und Voranfragen und weiß ich was, und dann muss ausgeschrieben werden. Und bis das losgeht, ist schon mal, sind die Zinsen schon mal wieder um ein paar Prozent gestiegen. So läuft das. Der Abriss ist klar. Wir haben einen Bau dann von Gott erbaut, ein Haus, das nicht mit Händen erbaut ist, das ewig ist. Und dieses neue Haus, wenn das abgebrochene Haus unser Körper ist, dann ist das neue Haus analog unsere neue Daseinsform, unser neuer Körper. Aber ich bin sicher, Björn, ich erkenne dich wieder. Ganz klar, nicht nur dich, auch andere. Wir werden nicht dummer, wenn wir bei Jesus sind, sondern wir haben in jeder Beziehung eine Fortentwicklung, die wir hier in vollem Umfang noch gar nicht so exakt beschreiben können. Was da auf uns wartet, das ist eben von Gott erbaut und nicht durch Sünde und durch Verfall beeinträchtigt und gekennzeichnet. Den neuen Leib empfangen wir, weil wir mit Jesus quasi verbunden und das Gleiche, was er erlebt hat, uns auch gilt. Mit Christus gestorben und mit ihm auferstanden, geistlich gesprochen. Das heißt, wir werden ihm ähnlich sein, an anderer Stelle heißt es in der Bibel, ihm gleich sein. Was heißt das im Einzelnen? Dass eine Verwandlung, ein Neuanfang uns gegeben wird. Und das ist unsere Hoffnung und das ist unsere Zukunft. Das neue Haus, der neue Leib, das ist etwas Echtes, nicht etwas, das nicht greifbar wäre oder nur nebulös oder so, sondern das ist etwas Wirkliches, etwas Reales. Man darf sich das nicht quasi als Gespenst vorstellen. Das würde nicht den Aussagen der Bibel entsprechen. Als Jesus nach der Auferstehung seinen Jüngern begegnet, seht meine Hände, meine Füße, ich bin's. Erst hatten sie Angst, hilf ein Gespenst. Nee. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Also, da ist eine Person, etwas Individuelles, weiterhin da. Also unsere Seele wechselt quasi die Wohnung aus der alten Hütte ins neue Haus. Und da sind wir unter ganz neuen Bedingungen unterwegs. Der neue Leib ist ewig und nicht so wie hier auf der Erde an Ort und Zeit gebunden und diesen Kategorien unterworfen. Ganz andere Dimensionen. Jesus konnte verschwinden und wieder erscheinen und durch verschlossene Türen gehen. Irgendwie faszinierende Aussichten. So gewissermaßen beamen oder so ähnlich. Möchte ich doch mal im Moment für eine halbe Stunde in Bali sein. Guck mal. Und hier quäle ich mich die Treppe rauf oder runter. Und hier habe ich Mühe, mich aus einem zu tiefen Sessel oder ich hätte beinahe gesagt, von einem Kinderklosett zu erheben und wieder auf die Beine zu kommen. Und das alles ist irgendwie dann... eine neue Existenzform. Dieser neue Leib ist unabhängig von Zeit. Jesus ist mit seinen Jüngern, mit zweien Ostern auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus und sie haben ihn gar nicht erkannt. Und plötzlich war er weg. Also, es wird spannend. Es wird sehr, sehr spannend. Und dieser Leib ist unantastbar. Er kennt keine Sünde, keine Schmerzen, keine Krankheiten und keinen Tod mehr. Da ist etwas Vergängliches in etwas Unvergänglichem getauscht worden. Und das ist unsere Zukunft. Und es handelt sich auch nicht gewissermaßen um einen Serienleib, sage ich es mal so, dass da alles nur Einheitsfiguren stehen, sondern die himmlischen Körper, die wir erhalten und die Gläubigen erhalten, sind eben ganz unterschiedlich. Paulus beschreibt es ein bisschen im 1. Korinther 15. Sie unterscheiden sich in ihrem Glanz, in ihrer Herrlichkeit. Sie unterscheiden sich auch in ihrem Aussehen. Eine große Vielfalt wird uns vor Augen gestellt. und wir behalten Persönlichkeit, Individualität in diesem neuen Leib. Ich bleib ich. Auch irgendwie schön, ne? Dass man nicht irgendwie plötzlich so gar nicht mehr weiß, wer bin ich denn, ne? Richard David Precht, wer bin ich? Nicht? Oder wie, und wenn ja, wie viele? Ja, ich, ein paar sind wir ja schon. Irgendwie haben wir ja manchmal gespaltene Persönlichkeiten. Nicht? Also die alte Hütte muss weg. An der neuen wird gearbeitet und die ist in Vorbereitung. Und ja, jetzt sind wir noch nicht so ganz klapperig, mehr oder weniger Tagesform, ne? Oder so, aber wir sind noch mobil irgendwie und noch auf den Beinen, mehr oder weniger. Manche sehr aktiv und andere ein bisschen weniger. Aber wir sind noch da, nicht? Also, die alte Hütte verfällt, die neue wartet auf uns. Und ja, in dieser Zwischenzeit quasi, da sind wir im Moment unterwegs, zwischen Abbruch und Neubau. Und da heißt es dann hier, dass wir in dieser Zeit seufzen und von einer Anzahlung, die uns gegeben ist, und von einer Sehnsucht, die in uns lebt. Das Seufzen der Gläubigen, denn solange wir in dieser Hütte sind, seufzen wir und sind beschwert. Ja, auch in der Gemeinde Jesu wird nicht nur Halleluja gesungen, da wird auch ab und zu mal geseufzt, nicht? Ja, der eine mehr, der andere weniger. Dieses Seufzen kann auch ausarten in Murren und in Meckern und ja, so richtig unzufrieden sein, ne? Gibt's auch mal. Und irgendwie, ja, wie manche sagen, im Verlauf des Lebens, das Eis wird dünner. Ist so, nicht? Man kämpft mit Kosmetik, man kämpft mit allen möglichen, mit Mode gegen diesen Verfall an, man kämpft mit Technik. Man kämpft auf vielerlei Weise mit Nahrungsergänzungsmitteln und mit Sportprogramm und allen möglichen. Ich will das alles gar nicht schlecht reden. Das gehört irgendwie dazu. Na schön, geschenkt. Also, aber das Seufzen, nicht? Dass man, wenn so ein Abbruch ist und diese Abbruchbirne, die haut dagegen, dann krachen die Balken zusammen und das knirscht und knackt und splittert und die Steine seufzen und schreien und das haut alles kurz und klein. Ja, dieses Seufzen, jeder erlebt es ein bisschen anders im eigenen Leben. Und Einschränkungen, die dann zu ertragen sind und die Beschränkungen, die man hinnehmen muss und mit denen man leben muss, ja. Paulus erzählt auch davon, wie das konkret bei ihm aussieht, wenn das Alte abgerissen wird. Ihm wurden seine Pläne genommen, dadurch, dass er von Menschen bedrängt wurde und vieles anders kam als gedacht. Sein Stolz wurde ihm genommen dadurch, dass er unterdrückt wurde und nicht akzeptiert wurde. Körperliche und seelische Kraft wurde ihm genommen. Verfolgung hat er erlitten. Und er hat Gott gebeten, den Stachel wegzunehmen. Und dreimal sogar. Und dann hat er verstanden, das hat was mit Gottes Wille zu tun. Gottes Kraft ist in Schwachen mächtig. Ja, ganz besonders. Und dann kann Gott eben Neues erschaffen. Ich denke, wir müssen die Erfahrung akzeptieren, dass es in diesem Leben keine restlose Erfüllung geben kann. Eben des Umstandes wegen, dass wir in der alten Hütte in einer unter die Sünde gefallenen Welt leben. Eine restlose, hundertprozentige Erfüllung. Dieses irdische Leben, meins ist ja nun auch schon ein paar Tage angesammelt, denke ich, wird keinen Menschen völlig hundertprozentig zufriedenstellen. So ähnlich wie mit Urlaubserfahrungen. Man hat viel Schönes erlebt, aber sie haben dann auch uns die Erfahrung gebracht, dass auch manchmal gerade im Urlaub sich Missmut und Unzufriedenheit breit machen können. Denn von dem Schönen, das wir erleben, werden wir niemals richtig satt. Wir wollen immer mehr haben und haben niemals genug. Das ist ein großes Problem unserer Zeit auch. Jeder sollte darüber nachdenken, für sich selbst, was ist genug? Was ist genug? Denn der Grad unserer Zufriedenheit hängt damit unmittelbar zusammen, wo wir feststellen, ich habe genug. Ja, aber ein bisschen Wurstbrot wollen wir auch haben, ne? Jesus, ja, das ist die perfekte Art von Zufriedenheit. Ja klar, Jesus genügt. Aber wer friert und wer nichts zu essen hat und wer verfolgt wird und wer irgendwie ganz schwierige Lebensumstände hat, der muss das erstmal dann in seine persönliche Situation hinein übersetzen können und damit umgehen können. Jedenfalls halten wir fest, auf der Erde bleibt es und ist es unvollkommen. Wir sind nicht für diese Welt geschaffen, sondern für jene Welt. Das ist der Grundsatz. Unser Zuhause ist der Himmel. Wir sind unterwegs zur Heimat. Das ist die Grundlage unseres Glaubens. Unser Bürgertum ist im Himmel. Ich wohne zwar in Hameln und hier bin ich auch wahlberechtigt. Auch bald ist es wieder soweit, ne? Aber mein eigentliches Bürgertum, mein eigentliches Zuhause, Irma, wo ist das? Im Himmel. Amen. Ja, na klar. Und hier hat uns Gott gewissermaßen eine Anzahlung gegeben, als Unterpfand den Heiligen Geist. Ohne dass jemand den Heiligen Geist empfangen hat, wird er das alles, was ich hier sage, vielleicht als höheren Blödsinn betrachten oder irgendwie nicht fassen können und glauben können und zu viele Fragezeichen bleiben da. Aber derjenige, der von Gott mit seinem Geist beschenkt wurde, der kann sagen, oh, das ist ja toll, da kann ich mich ja freuen jetzt, dass ich solche Aussichten habe. Das ist ja prima. Und das macht uns froh und gewiss, denn er hat ja die Worte, die ich uns ganz am Anfang gelesen habe, die begannen ja damit, denn wir wissen. Dieses Wissen kann nur durch den Heiligen Geist kommen, sonst überhaupt nicht. Sonst sind das alles ungefangene Fische und niemand kann es richtig verstehen und begreifen. Und je konkreter die Vorstellung des Neuen ist, das auf uns zukommt, umso größer wird auch die Bereitschaft, sich vom Alten zu lösen, und umso stärker wird die Sehnsucht nach dem Neuen. Wer heute neu baut, dem kann der Architekt so eine 3D-Animation machen. Und da kannst du schon durch die neuen Räume gehen und überall gucken und sehen, genau was da eigentlich geplant ist und wie das dann aussehen wird. Da kann man am Bildschirm bereits virtuell alles beschreiten und dir überlegen, wie du die Räume einrichten willst. Aber eben, es bleibt dabei, zwischen Abbruch und Neubau gibt es viel zu seufzen. Und ja, wir haben aber durch die Anzahlung einen Vorgeschmack von dem, was im Himmel auf uns zukommt und wonach wir uns eigentlich sehnen, obwohl wir es vielleicht gar nicht so klar formulieren könnten. Und dann ist auch noch vom Gericht die Rede in dem Text, den ich gelesen habe. Denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Zu diesem Gericht muss ich ganz kurz sagen, es geht hier nicht um das jüngste Gericht oder Endgericht. Da, wo in der Offenbarung steht, von dem großen weißen Thron. Denn Jesus sagt ja gerade, dass seine Jünger, die von ihm wiedergeboren wurden durch seinen Geist, nicht ins Gericht kommen, sondern schon vom Tod ins Leben hineingegangen sind. Die haben einen Sonderweg. Wer als erretteter, wiedergeborener Mensch verstirbt, der ist augenblicklich bei Jesus. Und die anderen Ungläubigen, die nicht errettet sind, die gehen einen anderen Weg. Im Grunde genommen sind die Weichen heute und jetzt zu stellen. Und da gehen wir nicht ins Gericht. Und das ist hier gemeint, dieses sogenannte Preisgericht. Da geht es um die Belohnungen. Nicht um verloren sein oder errettet sein. Nicht um Himmel oder Hölle. Sondern da wird geguckt, Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten. Es sei gut oder böse. Gut ist, dass du hier Schlagzeug spielst. Gut ist, dass ihr uns helft und besucht hier. Und schon früh aufsteht am Sonntag, damit er pünktlich hier sein könnt. Vielen Dank dafür, dass ihr immer dabei seid und hier in letzter Zeit uns so toll helft. Ne? Das ist, es sei gut oder böse. Und wer hier einem nur ein Glas Wasser hinstellt, auch da ist schon auf Gottes Merkliste ein kleines Zeichen. Es sei gut oder böse. Und da gibt es Belohnungen. Klar. Und wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, in dieses Endgericht. Der kommt nur zur Preisverleihung. Also wir sind ja vergleichbar den Olympioniken, die in der Kampfbahn unterwegs sind und glauben und dann durchhalten, nicht nur starten, auch durchhalten und dann geht's aufs Treppchen, ne? Medaillen werden verteilt, Belohnungen. Die Treppchen bei Gott sind noch viel anders als die, die wir jetzt hier von den Olympischen Spielen kennen. Aber immerhin, da gibt es Belohnung, ganz viel Belohnung. Etwas Wunderbares. Da geht es eben nicht um Verurteilung, sondern um Beurteilung. Eine Preisrichterbühne ist das. Und dort sitzt Jesus und erkennt alles, was wir getan haben und was wir versäumt haben, ob es gut oder böse war und aus welchem Antrieb wir es getan haben und aus welchen Motiven wir es getan haben oder gelassen haben. Und er wird alles bewerten und feststellen, was Bestand hat und was keinen Bestand hat. Also eine Prüfung, eine Feuerprobe gewissermaßen. ähnlich wird das uns ja auch von Paulus geschildert. Dass manche aus dieser Prüfung herausgehen, dass sie wie bei einem Hausbrand gerade mal ihr nacktes Leben in die Ewigkeit hinüber retten. Auch das gibt es, aber niemand wird dann verloren gehen von denen, die einmal errettet waren. Und das wird eine große Freude sein und etwas Wunderbares. Und es ist einfach toll, über diese Dinge nachzudenken. Und ich möchte zum Schluss noch ganz kurz den Psalm 126 zitieren. Da ist etwas von Peter Strauch mal verarbeitet worden zu einem Lied, zu einem Text. Du sollst nicht müde werden, selbst wenn das Licht auf Erden allmählich zu verlöschen scheint. Denn über Hass und Kriegen wird Gottes Zukunft siegen, wenn sein großer Tag erscheint. Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und fröhlich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Willst du den Mut verlieren? Willst du schon resignieren, weil es nichts mehr zu hoffen gibt? Du sollst nicht sinnlos enden. Gott will dein Leben wenden, weil er dich ja unendlich liebt. Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen und fröhlich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Drum lass die Traurigkeiten, lass dich zur Freude leiten. Bald wirst du sehen, das Fest beginnt. Auch du bist eingeladen, denn Gott heilt allen Schaden. Ein neues Lied wird angestimmt. Wir werden sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Wir werden lachen. Hallo, lachen, wenigstens lächeln. Wir werden lachen und fröhlich sein, wenn wir vor Jesus stehen. Psalm 126, wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Ja, also darum, so wie es an Ostern ein Lachen gibt, nämlich ein Lachen und Freuen über das, was Gott getan hat durch die Auferstehung, so ist alles das, was wir heute Morgen hier bedacht haben, ein Ausfluss letztlich aus diesem österlichen Geschehen. Christus ist auferstanden und Jesus lebt, mit ihm auch ich. Wenn wir das sagen können, wir müssen keine großen Theologen sein. Wir müssen das alles nicht studiert haben. Wir können das ganz einfältig, kindlich für uns festhalten. Ist nicht schwer, ne? Jesus lebt, mit ihm auch ich. Ist doch klar. Amen.